Kims Libri. Kurzgeschichten von Kim Krüger. Alte Schriften. Kapitel 1. Der Buchhändler.
Richard stellte die Tasse Tee neben die Kasse auf den alten Tresen. Dort, wo der eingetrocknete Wasserrand auf dem dunkelfarbenen Holz zu sehen war. Er stellte sie immer dort ab, wenn er eine Pause machte. Seit 25 Jahren besaß er das Libri, einen alten Buchladen fernab der Stadt. Vor ihm war es sein Großvater, der den Laden mit einer Handvoll Büchern zum ersten Mal geöffnet hatte. Er war es auch, der seine Liebe für Bücher und alte Schriftstücke weckte und ihm das Handwerk des Restaurators näherbrachte. Einige seiner Kunden kamen schon seit etlichen Jahren hierher, um ihre Bücher überarbeiten zu lassen. Doch den älteren Mann, der ihn kurz vor Ladenschluss besuchte, sah er zum ersten Mal. Richard hatte gerade begonnen, die Lieferung vom Vortag auszupacken und auf die Regale zu verteilen, als er den gebeugten Mann sah. Er zog eine Augenbraue hoch, denn der Alte wirkte alles andere als freundlich. Einen Moment lang stand Richard da und war sich nicht sicher, ob er auf ihn zu- oder von ihm weggehen sollte.
»Guten Abend«,
erklang eine Stimme in einem respektvollen Tonfall, mit dem er nicht gerechnet hatte. Richard räusperte sich, richtete sich auf und begrüßte den Fremden nun seinerseits.
»Es tut mir leid, aber ich war gerade dabei, den Laden zu schließen«,
entgegnete er knapp, denn bei dem Auftreten des alten Mannes drängte sich ihm ein Unwohlsein auf, das er sich nicht erklären konnte.
»Es wird nicht lange dauern«.
Mit diesen wenigen Worten reichte der alte Mann Richard etwas, das in dickem Stoff eingeschlagen war. In dem Stoff befand sich ein Buch, dessen abgenutzter und brüchiger Einband schon anfing zu zerfallen. Richard legte alles auf den Tresen, zog ein paar Baumwollhandschuhe aus seiner Tasche und betrachtete das Buch vorsichtig von allen Seiten.
»Wie alt ist es?«
»Sehr alt.«
Beim Aufschlagen des eigenartigen Buches verließ Richard jegliche Besorgnis über den Besitzer. Fasziniert von den handschriftlichen Texten, die er nur zum Teil deuten konnte, blätterte er durch die vergilbten Seiten.
»Behandeln Sie es gut.«
Richard sah nicht auf, sondern nickte nur. Als er sich umdrehte, um mit dem Alten über die Arbeitsschritte zu reden, war dieser bereits verschwunden. Verunsichert schlug er das Buch zu. Am nächsten Morgen schaute Richard auf seine Notizen. Er hatte gelernt, in dem Chaos aus Büchern den Überblick zu behalten, indem er sich alle Erledigungen für den nächsten Tag aufschrieb. Mit der letzten Lieferung kam ein Buch für einen Kunden ganz in der Nähe. Richard kramte sein altmodisches Handy aus der Hosentasche und wählte die Nummer, die er sich hinter dem Namen notiert hatte.
Hallo? Spreche ich mit William Baxter? Hier ist Richard aus dem Library. Ihr Buch ist angekommen.
Wieder vergingen einige Sekunden, in denen er vergeblich auf eine Antwort wartete. Richard entkam ein missmutiges Grummeln, als er auf den Knopf zum Auflegen drückte. Er schob das Handy wieder zurück in seine Tasche und streckte sich ermattet.
Dann wollen wir mal,
sprach er zu sich. Richard hatte die Angewohnheit, in manchen Situationen mit sich selbst zu sprechen. Himmel, er war fast 50, da darf man doch wohl einige Eigenarten entwickeln. Gespannt auf das Buch begab er sich in den hinteren Teil des Ladens zu der Wendeltreppe, die ihn nach unten in den Arbeitsbereich führte. Dieser Bereich des Libris besaß keinerlei Fenster. Richard betätigte den Schalter neben der Wendeltreppe, um das Licht einzuschalten. Sein Arbeitsplatz befand sich weiter hinten im Raum und war, wenn man erst einmal an einigen Kartons vorbei war, recht geordnet und übersichtlich. Das seltsame Buch des Alten lag ausgebreitet auf seinem Tisch und wartete darauf, neu gebunden zu werden. Da der Fremde keinerlei Worte über den Zeit- oder Kostenaufwand geäußert hatte, verbrachte Richard den Morgen damit, die Seiten zu säubern und Knicke auszubessern, ehe er mit dem Binden beginnen wollte.
»Wenn ich so weitermache, sollte ich bis heute Abend durch sein«,
ermutigte er sich, während er den Stuhl vorzog, um sich zu setzen. Dieses Buch hatte eine seltsame Anziehungskraft auf ihn, und bisweilen ertappte er sich dabei, ganze Textstellen zu studieren, anstatt mit dem Binden fortzufahren. Eine der Seiten interessierte ihn besonders. Sie wurde mit Kohleschwarz eingefärbt und anschließend mit blassen, sonderbaren Symbolen beschrieben. Der kurze Text, der sich auf der Seite befand, faszinierte ihn so sehr, dass er begann, die eigenartigen Wörter darin langsam und laut vorzulesen.
Iulenschock.
Ein kurzes Flackern der Lampen, doch Richard war von den Worten so gefesselt, dass er weiterlas.
Gokka, ja, Fünglui.
Es flackerte erneut. Mit den Silben
Jefayanüt
versagten sämtliche Lampen. Richard sah sich um. Alles lag im Dunkeln. Er stand auf, wobei sich langsam einzelne Umrisse abzeichneten. Die alte Glühbirne, die seinen Arbeitsplatz beleuchtete, sowie das Deckenlicht und scheinbar sämtliche andere Lampen in dem Laden waren ausgefallen. Er tippte vorsichtig mit dem Finger gegen den Leuchtkörper, doch nichts geschah.
Mist!
Schimpfte er leise vor sich hin, als er oben im Laden Schritte hörte.
Hallo?
William Baxter hier. Sie hatten versucht, mich anzurufen?
Rief eine Stimme die Wendeltreppe hinunter.
Ja, natürlich. Warten Sie, ich bin gleich bei Ihnen.
Gerade als er sich umdrehte, um den Stuhl beiseite zu schieben, schaltete sich das Licht wieder ein und er stand im gelblichen Schein der Glühbirnen. Als Richard den Ladenbereich betrat, stand der junge Mann am Tresen und sah ihn erwartungsvoll an.
Haben Sie es?
Richard nickte und zeigte auf ein schmales Buch hinter dem Ladentisch.
Hier.
Sie glauben ja nicht, wie lange ich nach diesem Buch gesucht habe.
Sie hatten es angedeutet,
erwiderte Richard. Er schlug das Buch in dickes Packpapier, ehe er es William reichte.
Ja, behalten Sie den Rest.
Das müssen Sie nicht.
Schon okay. Sie haben gehalten, was Sie versprochen haben.
Dann bis zum nächsten Mal.
Als der Kunde den Laden verlassen hatte, wanderte sein Blick hinüber zu der alten Wendeltreppe.
Wenn das Licht jetzt wieder geht, könnte ich eigentlich weiterarbeiten,
überlegte er, während er gedanklich schon durch die alten Seiten blätterte. Das Buch mit der sonderbaren schwarzen Seite lag auf seinem Arbeitstisch, darauf wartend, zu Ende gebunden zu werden. Sekunden verstrichen, in denen Richard nur dastand und das Buch ansah. Es half nichts, es zu leugnen. Dieses Buch faszinierte ihn und das mehr als jedes andere, das sich in seinem Laden befand. Gerade als er fortfahren wollte, bemerkte er, dass der sonderbare Text, den er vorgelesen hatte, noch eine weitere Zeile besaß. Unterhalb der Seite standen die Silben
Ja, Atk,
geschrieben.
War das vorhin schon da?
Richard zog die Augenbrauen zusammen.
Ich werde wohl alt,
grübelte er, ehe er sich setzte und mit dem Binden fortfuhr. Nachdem er fertig war, verbrachte er den Rest des Abends damit, die Regale einzuräumen. Das Einsortieren der Bücher war genau das, was er jetzt brauchte, um die eigenartigen Zeilen eine Weile zu vergessen. Richard seufzte, als er den halbvollen Karton mit Büchern aufschlug. Seit gestern Abend hatte er keinen Gedanken mehr an das Einsortieren verschwendet und die restlichen Bücher dort gelassen, wo sie waren. Er hatte eine bestimmte Art, die Bücher zu ordnen. Die Art und Weise, auf die es schon sein Großvater gemacht hatte. Natürlich ordnete er die Bücher nach Inhalt, doch auch dem geschätzten Alter sprach er eine gewisse Ordnung zu, sodass die älteren Exemplare weiter hinten im Laden aufbewahrt wurden. Diese Bücher wurden besonders sorgfältig behandelt und landeten nicht selten für eine Restaurierung auf seinem Arbeitstisch. Gerade als er dabei war, die letzten Bücher ins Regal zu stellen, gingen im Libri erneut die Lichter aus. Verwundert wandte er sich um. Der komplette Laden lag im Dunkeln. Nicht schon wieder. Richard versuchte, zwischen den Regalen hindurchzukommen, ohne dabei über den Bücherkarton zu stolpern, der irgendwo auf dem Boden vor ihm stand. Das Libri war alt. Die Leitungen müssten erneuert werden, damit alles einwandfrei lief. Doch Richard hatte weder das Geld noch die Zeit, um sich darum zu kümmern. Dennoch, zwei Ausfälle an einem Tag waren ungewöhnlich. Seine Augen gewöhnten sich mehr und mehr an die Dunkelheit, so dass es ihm mittlerweile möglich war, den gesamten Ladenbereich zu überblicken. Als er an der Fensterfront vorbeikam, bemerkte er es. ein dunkles Flackern, das er aus den Augenwinkeln wahrnahm. Er wandte den Kopf zur Seite, als es klopfte. Mit einem Mal stand er im Schein der altmodischen Ladenbeleuchtung. Verwirrt sah er sich um und erneut klopfte es. Er brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass das Klopfen von ihm kam. Richard hasste die üblichen Klingeltöne und entschied sich daher für ein dezentes Klopfen, sobald er eine Nachricht erhielt. Ungläubig starrte er auf das Display. Ein ungutes Gefühl machte sich breit. Richard sah sich um.
Ich glaube, ich brauche jetzt erst einmal einen Tee.
Es war inzwischen nach Ladenschluss und die Eingangstür war abgesperrt. Richard saß am Tresen und drehte das Handy in seiner Hand hin und her. Die Nachricht, die sich auf dem Handy befand, war beunruhigend. Es waren die Worte
»Ja, Atk«
zu lesen. Eben jene Worte, über die er heute schon einmal in dem seltsamen alten Buch gestolpert war. Irgendjemand spielte ein Spiel mit ihm. Seine Telefonnummer stand draußen an der Ladentür, damit er auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar war. Aber bis auf den alten Mann wusste niemand, dass er das Buch an sich genommen hatte. Mit einem unguten Gefühl verließ Richard den Laden. Die schwere Hintertür führte in eine Nachbargasse und fiel lärmend ins Schloss. Richard sah sich einen Moment lang um. Es war weit nach 10 Uhr abends und der schmale Durchgang, der hinter dem Libri entlang führte, lag komplett im Dunkeln. Mit dem Fuß trat er eine leere Milchpackung beiseite und stolperte beinahe über einen unachtsam platzierten Müllsack, bevor er endlich in die Nähe einer Straßenlaterne kam. Richard fühlte sich unwohl dabei, doch er griff abermals nach seinem Handy und rief die Nachricht auf, die er erhalten hatte. Die Worte, so seltsam sie auch klangen, kamen ihm bekannt vor.
»Ja, Atk«,
sprach er mit leiser Stimme, und ein verzerrtes
»Ja, Atk«
bekam er zur Antwort. Richards Herz setzte einen Schlag aus, als er die Worte aus jener Seitengasse kommen hörte, die er soeben verlassen hatte. Auf einmal schien er eine Bewegung auszumachen. Bar jeglicher Vernunft rannte er los, getrieben von der Angst, etwas sei hinter ihm her. Etwas, das er nicht kannte. Die Lichter der Straßenlaternen begannen zu flackern, als Richard stoppte. Starr vor Angst und mit klopfendem Herzen fiel es ihm wieder ein. Die Silben, vor dem sein Großvater gewarnt hatte. »Ja, Atk«, ich stimme zu. Dunkelheit legte sich über die Straßen und über alles, was Richard kannte, und inmitten dieser Dunkelheit sah er ihn. Richards Lippen öffneten sich zu einem stummen Schrei, als sich die Dunkelheit jäh über seinen Geist legte. Die Zeilen verschwanden und ließen nichts als leeres, vergilbtes Pergament zurück. Die Seiten waren geglättet und frisch gebunden. Der alte Mann nahm das Buch vorsichtig wieder an sich, ehe er mit ruhigen Schritten die Wendeltreppe des Libris hinaufging.
Kapitel 2: Der Kunde.
Die Beleuchtung brannte und tauchte den Laden in ein warmes, gelbes Licht. Auf dem Tresen neben dem eingetrockneten Wasserfleck lag das Notizbuch, das Richard heute Morgen zu Rate gezogen hatte. Der Alte betrachtete es eine Weile, dann streckte er die faltige Hand danach aus und schlug es auf. Die Adresse unter dem letzten Eintrag gehörte zu der Bestellung, die heute abgeholt wurde. In einer gleichmäßigen Bewegung trennte der Alte die Seite von der Bindung und steckte sie anschließend ein. Das Buch, das er Richard zum Restaurieren überlassen hatte, legte er ebenfalls auf den Tresen, griff nach dem Stoff, den er bei sich trug, und schlug es sorgfältig darin ein, ehe er das Libri auf demselben Weg verließ, wie er es betreten hatte. Ein leichter Dunst durchzog die leeren Straßen und trübte die Sicht auf die klammen Pflastersteine. Die Laternen brannten und in der Stille der Gasse hörte man die ruhigen Schritte des alten Mannes widerhallen. William saß an seinem Schreibtisch und studierte das Buch, auf das er so lange gewartet hatte. Edward Pickman Derbys Nachtmare-Lyrics welche dieser im Alter von 18 Jahren veröffentlichte. Diese düsteren, fantastischen, ja fast krankhaften Verse, die geradezu charakteristisch für den Schreiber waren, faszinierten William so sehr, dass er über die Jahre nahezu alle Werke Derbys zusammengetragen hatte. Dieses jedoch fesselte ihn solchermaßen, dass er das erste Klingeln an der Tür vollkommen überhörte. William sah auf, als es abermals klingelte. Ein prüfender Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es bereits kurz nach 11 war. Vorsichtig klappte er sein Buch zu und ging ungläubig zur Haustür.
»Wer ist da?«
erkundigte er sich durch die verschlossene Tür hindurch. »Ein Kurier«, antwortete ihm der alte Mann, doch die Tür blieb geschlossen. »Richard schickt mich, der Besitzer des Libris.« Doch noch immer geschah nichts. »Ich habe etwas für Sie«, drängte ihn der Alte nun.
»Legen Sie es auf die Treppe. Ich hole es dann rein.«
Ein Moment lang herrschte Stille. »Dann noch einen schönen Abend«, hörte er die Stimme, ehe sich der Alte entfernte. William entriegelte die Tür. Auf seiner Schwelle lag ein handliches, in Stoff eingeschlagenes Bündel, das nicht mehr als 12 Zoll maß. William hob es auf und schaute sich schließlich um. Im Dunkel der Nacht sah er die gebeugte Silhouette eines Mannes verschwinden. »Seltsam«, dachte er, ehe er die Tür wieder verschloss und das Bündel vorsichtig auf den Tisch legte, um es zu öffnen. Das Buch, das inmitten des schweren Stoffes lag, wirkte auf den ersten Blick wie neu. Als William es jedoch aufschlug, wurde ihm klar, dass es sich um ein aufgebessertes, antikes Stück handeln musste. Er war sich nicht sicher, weshalb er dieses Buch erhielt, doch es wirkte ohne Zweifel interessant. Er würde sich morgen im Libri melden und nach dem Grund fragen. Beim Durchblättern der Seiten fielen ihm die Textstellen auf, die in einer Sprache geschrieben waren, die seine linguistischen Fähigkeiten überschritten. Einer seiner Kommilitonen beschäftigte sich mit dem Studium alter Sprachen. William überlegte. Irgendwo hatte er sicher seine Nummer. Der Samstag begann für William früher als sonst. Er wollte in dem kleinen Buchladen anrufen, ehe dieser für das Wochenende schloss. Aber als er, auch nach wiederholten Versuchen, niemanden erreichte, beschloss er, sich vorerst mit seinem Studienfreund zu verabreden. William war gespannt zu erfahren, was genau auf den vergibten Seiten stand. Es blieb noch etwas Zeit bis zum Treffen, somit nahm er das Buch und begab sich damit in seine Bibliothek. William hatte während seines Literaturstudiums mit dem Sammeln sonderbarer alter Bücher begonnen und meinte, das ein oder andere da zu haben, das ihm bei der Herkunft der Texte helfen könnte. Und tatsächlich stieß er beim genaueren Hinsehen auf einige seltsame Erwähnungen, die denen in dem fremden Buch ähnelten. Plötzlich klingelte es.
»Wo steckst du?«
Die Stimme am anderen Ende des Handys gehörte James. Dem James, mit dem er sich vor knapp 30 Minuten treffen wollte.
»Ich hab wohl die Zeit vergessen.«
»Ist alles okay?«
»Ich denke schon. Ich bin in 20 Minuten bei dir.«
Das Diner, in dem sie sich trafen, war so gut wie leer. James saß mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen im hinteren Teil des Ladens und winkte eifrig, als er William hereinkommen sah.
»Du hast dir ganz schön Zeit gelassen dafür, dass es angeblich so dringend sein sollte.«
»Ich weiß, ich war abgelenkt. Tut mir leid, dass du warten musstest.«
»Schon okay. Aber jetzt halt mal her.«
James hob das Stück Kuchen zur Seite und wartete darauf, dass William ihm das mitgebrachte Buch reichte.
»Die Sprache scheint sehr alt zu sein.«
William hatte den Stoff zu Hause gelassen und das Buch stattdessen in einer seiner Dokumententaschen verstaut.
»Wie alt genau?«
James betrachtete den Einband. Als er es aufschlug und vorsichtig durch die Seiten blätterte, stellte er erstaunt fest,
»Das ganze Buch scheint ursprünglich sehr alt zu sein. Wo hast du es her?«
William zuckte unsicher mit den Schultern.
»Von einem Buchhändler.«
Was ihm einen abschätzenden Blick von James einbrachte.
»Was hältst du davon?«
nahm William das Gespräch wieder auf. James blätterte noch immer durch die Seiten.
Die betreffenden Texte sind kurz und wirken in sich abgeschlossen. Die Verfasser beschreiben eine Vielzahl von Toren und Ritualen, deren Sinn und Zweck es zu sein scheint.
James hielt einen Moment inne und versuchte, den genauen Wortlaut zu treffen.
Dem Neugierigen das zu zeigen, was hinter den Strukturen der natürlichen Welt verborgen liegt.
Je mehr er las, desto mehr geriet er ins Grübeln. Er hatte eine Zeit lang mit Okkultismus rumexperimentiert und dabei ähnliche Schriften in den Händen gehalten.
Woher genau hattest du es nochmal?
Der Buchhändler aus Sinlibri, dem kleinen Laden in meiner Nähe, hat es mir gestern Abend vorbeibringen lassen.
James blätterte weiter, bis er auf eine Seite stieß, an dessen Ende sich ein sonderbares schwarzes Symbol befand. Diese Seite weckte vage, aber dunkle Erinnerungen in ihm. Sein Magen krampfte und ihm war, als würden die Buchstaben sich auf dem Pergament bewegen. Sämtliche Farbe wich ihm aus dem Gesicht, als er die Worte erkannte, die der Form annahm. Hastig schlug er das Buch zu. William schaute ihn verwundert an.
»James?«
fragte er vorsichtig, denn er bemerkte die plötzliche Blässe im Gesicht seines Freundes.
»William, ich glaube nicht, dass das, was in diesem Buch steht, etwas Gutes ist,«
stammelte er, während seine Hand, wie erstarrt, auf dem Einband ruhte.
»Ich verstehe nicht. Was ist denn auf einmal los?«
»William, ich bitte dich, gib diesem seltsamen Händler das Buch zurück.«
»James, du weißt doch was.«
»Nur so viel ist gewiss, dass du die Finger davon lassen solltest.«
Williams Stirn zog Falten. Skeptisch nahm er das Buch wieder an sich. Das Verhalten seines Studienkameraden beunruhigte ihn. William zögerte, schlug das Buch dann aber bei einer der Seiten auf, bei denen er bereits begonnen hatte zu lesen, und versuchte, sie James zu zeigen. Doch dieser schob das Buch entschlossen von sich.
»William, nein!«
»Also gut, ich werde noch einmal im Libri vorbeischauen.«
Nachdem er das Diner verlassen hatte, ging er mit dem Buch in der Tasche zum Libri. James wusste etwas und William wollte wissen, was es war. Wenn sein Freund ihm nicht weiterhalf, würde es vielleicht der Buchhändler. Am Libri angekommen, fand er den Laden verschlossen vor. Ein Blick auf das Ladenschild verriet ihm jedoch, dass es eigentlich geöffnet sein sollte. Stutzte er, ehe er sein Handy hervorholte und die Nummer vom Libri wählte. Doch auch dieses Mal nahm niemand ab. William schob das Handy zurück in die Tasche und warf noch einen letzten Blick ins Innere des Ladens, als er eine Stimme hinter sich hörte. »Kann ich Ihnen helfen?« William drehte sich erschrocken um, ehe er den gebeugten Mann sah. »Sie sind William, nicht wahr?« fügte der Alte hinzu.
»Ich suche den Besitzer, Richard.«
William überlegte. Er kannte diese Stimme von irgendwoher. Der Alte holte einen rasselnden Bund Schlüssel hervor und trat an die Ladentür.
»Richard musste kurzfristig abreisen. Ich schaue hier währenddessen nach dem Rechten.«
Er betrat den Laden und winkte William anschließend herein.
»Sie sind der Bote von gestern«,
stellte William fest. Der Alte nickte.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
William sah ihn für einen Moment abschätzend an. Dann folgte er ihm, trotz des unguten Gefühls, das in ihm aufkam, ins Libri.
»Das Buch. Was wissen Sie darüber?«
Er holte es hervor und der Alte streckte die faltige Hand danach aus.
»Darf ich?« William reichte es ihm. »Nun, es ist ohne Zweifel alt. Das Pergament ist echt. Schon allein diese Tatsache zeugt von einem entsprechenden Wert des Buches.«
Der Alte sah William abwartend an, so als würde er nur darauf warten, dass dieser ihm eine bestimmte Frage stellte.
»Das meinte ich nicht«,
entgegnete William verunsichert.
»Natürlich meinten Sie das nicht«, bestätigte er lächelnd, den Blick noch immer auf ihn gerichtet. »Dann wollen wir mal sehen.«
Die Körperhaltung des Alten veränderte sich. richtete sich auf, und William glaubte, seine Worte bis in die hinterste Ecke des Ladens vordringen zu hören.
Die Sprache, in der einige der Texte verfasst wurden, nennt sich Relian.
Er blätterte bedächtig durch die Seiten, während er mehr und mehr über den Inhalt preisgab.
Die Niederschriften in diesem Buch sind echt,
schloss der Alte seine Rede, und die Gewissheit, mit der er sprach, ließ William erschaudern. Er zuckte zusammen, als der Alte das Buch zuklappte und ihm mit einem unheilvollen Lächeln reichte. Zögerlich griff er nach dem Einband und wagte kaum, dem Alten beim Verlassen des Ladens den Rücken zuzukehren. Erst als die Ladentür hinter ihm ins Schloss fiel, schob William das Buch mit zitternden Händen zurück in seine Tasche. Zweifelnd verließ er die kleine Straße, in der sich das Libri befand, während sein Verstand verzweifelt versuchte, mit dem mitzuhalten, was ihm der Alte soeben erzählt hatte.
James wusste es,
schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. Er wusste, dass es echt war, und hatte ihm nichts gesagt. Ohne zu wissen, was genau er jetzt machen sollte, beschloss er, erst einmal nach Hause zu gehen. Er musste sich sammeln, musste nachdenken. Zu Hause angekommen, verriegelte er die Tür. Suchend tasteten seine Hände nach der Tasche, als wollte er sicher gehen, dass sie noch da war. Als er hineingriff, schloss er erleichtert die Augen. Obwohl William nicht alles in dem Buch lesen konnte, so gab es doch Inhalte, die er verstand. Mit dieser Erkenntnis begab er sich umgehend in seine Bibliothek. William saß nun schon seit Stunden vor dem verhängnisvollen Buch, während er in Gedanken vertieft durch die Seiten blätterte. Das alles ergab keinen Sinn. Er blätterte, bis er zu einer Seite kam, die eine der Kreaturen zeigte, von dem ihm der Alte erzählt hatte. Grob skizziert und nur im Entferntesten menschlich, die halbgehuften Füße hockend auf einem Grabstein, während seine knöchrigen Krallen etwas hielten, das Williams Verstand nicht wagte, genauer zu benennen. Der Text, der sich auf der gegenüberliegenden Seite befand und den er nur zur Hälfte lesen konnte, handelte von einem Maler, dem nachgesagt wurde, dass er in Kontakt mit diesen abscheulichen Wesen stand. Der Schreiber berichtete von U-Bahn-Schächten und Tunnelsystemen unter Friedhöfen, in denen sie lebten. Fasziniert von der Vorstellung, dieses Geschöpf könnte tatsächlich existieren, nahm er sich vor, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Von James konnte er keine Hilfe erwarten, wenngleich dieser wohl die vertrauenswürdigste Anlaufstelle gewesen wäre. Somit lag es an ihm aufzuzeigen, welche Wahrheiten in dem sonderbaren Buch steckten. William studierte das Buch über Wochen hinweg und glaubte beinahe, den Verstand zu verlieren, denn je länger er in diesem Buch las, umso mehr schien er von den eigenartigen Schriften zu verstehen. Randbemerkungen gewannen an Bedeutung, während Texte ihm immer wieder von dem gotteslästerlichen Wesen berichteten, das sein Interesse ganz und gar für sich eingenommen hatte. Eine dieser zuvor abgetanen Randbemerkungen wies nun auf den Eckington Cemetery nahe Sheffield hin. William verstaute kurzerhand das Buch in seiner Tasche und kaufte sich am Bahnhof ein Ticket. Das war der Hinweis, nach dem er gesucht hatte. Ohne groß darüber nachzudenken, ob es ratsam wäre, sich vorerst ein Zimmer zu nehmen, erkundigte er sich im Bahnhof in Sheffield nach einer Buslinie zum Eckington Cemetery. Es dämmerte bereits und die untergehende Sonne färbte den Horizont tiefrot. William ging die neblige Straße von der Haltestelle zum Friedhof hinunter. Dorthin, wo er glaubte, dass sich eines dieser Wesen herumtreiben könnte. Dieses eine würde reichen, würde ihm zeigen, dass die Niederschriften in dem Buch echt waren. Das Gras unter seinen Schuhen raschelte, während er sich mit vorsichtigen Schritten dem Friedhofstor näherte. Zu seinem Erstaunen war es offen. Fahles Mondlicht beschien die trüben Grabsteine und die Luft auf dem Friedhof kühlte sich mehr und mehr ab. William sah sich zögernd um, während er weiter hinten vereinzelte, moosbefleckte Grabstätten ausmachen konnte. Er trat näher heran und der Geruch von Zerfall und Moder drängte sich ihm aus dem Grabgewölbe entgegen. Die Treppenstufen, die ihn tiefer in das Gewölbe führten, waren von Pilzen überwuchert und Grabwürmer drängten sich aus den aufgebrochenen Ecken. Im Schein der mitgebrachten Taschenlampe betrat er das faulig stinkende Gewölbe. Als er begann, sich umzusehen, spürte er das dumpfe Knirschen des geborstenen Steinbodens unter seinen Sohlen und der abscheuliche Gestank des geöffneten Grabes wurde immer intensiver. Doch bis auf mit Spinnweben verhangenen Sargnischen und offene Särge fand er auf den ersten Blick nichts. Kurz war er versucht, sich genauer umzusehen, doch der Geruch stieß ihn mehr und mehr ab, so dass William beschloss, die Treppen wieder hinaufzusteigen, als er von draußen etwas hörte. Ein Schnattern, begleitet von einem Scharren, drang an seine Ohren. Williams Herz stockte. Rasch schaltete er das Licht aus. Mit dem Rücken zum Mauerwerk hockte er sich auf die modrigen Treppenstufen, während der nüchterne Teil seines Verstandes ihm einredete, dass es lediglich der Friedhofswärter wäre, der seine nächtlichen Runden drehte. Doch da war dieses schmatzende Geräusch. William drängte sich weiter an die Mauer, während die Erinnerung an jene Abscheulichkeit in dem Buch seinen Verstand langsam zu zerfressen schien. Geduckt versuchte er, ans obere Ende der Treppe zu gelangen. Nur ein einziger kurzer Blick, und er hätte Gewissheit, als ihm die Taschenlampe aus den Händen glitt und scheppernd hinunter ins Grabmal rollte. Williams Herz drohte auszusetzen, als ein grotesker Schatten den Eingang der Grabstätte verdunkelte. Erneutes Schmatzen war zu hören. William hastete die Treppe hinunter und kam neben der Taschenlampe auf dem harten Steinboden auf. Mit zitternden Händen griff er nach der Lichtquelle und richtete den Schein auf das, was eigentlich hätte ein Mensch sein sollen. Doch das hundeähnliche Gesicht mit den geifernden Lefzen offenbarten ihm die Wahrheit, nach der er so inbrünstig gesucht hatte. Nachdem die Schreie verstummt und die Stille allmählich zurückkehrte, hörte der alte Mann noch vereinzeltes Schmatzen aus dem von Mode überwucherten Gewölbe kommen. Ruhigen Schrittes stieg er die Stufen zum Keller hinunter, bis er bei der Tasche angelangt war, die unberührt am Fuß der Treppe lag. Die faltige Hand danach ausstreckend, hob er sie aus dem Dreck. »Genieß dein Frischfleisch«, sprach er ins Dunkel, ehe er sich umdrehte und die Gruft zusammen mit dem Buch in der Tasche verließ.
Kapitel 3 Der Studienfreund, Teil 1.
James goss sich einen weiteren Becher Kaffee ein, ehe er nervös zu dem Ding inmitten des verknitterten Packpapiers sah. Seit dem Treffen mit William war James nervlich angespannt, sodass er kaum noch Schlaf bekam. Er verließ die Wohnung nur noch im Notfall und ertappte sich immer häufiger dabei, wie er unruhig über die Schulter sah, aus Angst, jemand oder etwas könnte plötzlich hinter ihm stehen. James hatte dies schon einmal durchgemacht und so sehr er auch versucht hatte, es zu verdrängen, seine Gedanken führten ihn wieder zurück zu dem, was mittlerweile 8 Jahre hinter ihm lag. Die Wanduhr tickte leise und der muffige Geruch von Büchern lag in der Luft. James saß in der Universitätsbibliothek und war dabei, seine Unterlagen und Abschriften zu sortieren, als einer seiner Kommilitonen auf ihn zukam.
James Brown?
Ja, wie kann ich helfen?
Ich habe gehört, du fertigst Übersetzungen an.
Seine Stimme war förmlich. Es war schon spät und außer ihnen befanden sich nur noch vereinzelte Studenten in der Bibliothek.
Von was genau reden wir?
Sein Gegenüber antwortete nicht, sondern holte stattdessen ein Buch hervor, das keinerlei Prägung besaß. James sah ihn abwartend an.
Wir benötigen einige Passagen aus diesem Buch.
Darf ich?
Er streckte die Hand aus. James schlug das Buch an der Stelle auf, an dem ein Stück Stoff als Lesezeichen steckte. Die Seiten waren mit sonderbaren Symbolen beschrieben. Symbolen, die ihm durchaus bekannt waren und die ihm deutlich machten, um welche Art von Text es hier ging. Er zögerte.
Dir ist schon klar, um was es sich hier handelt?
Der Fremde nickte.
Du sagtest wir. Für wen darf ich diese Übersetzung also anfertigen?
Geoffrey.
Sie sahen sich an und eine Weile herrschte Schweigen.
Also gut, Geoffrey. Du weißt sicher auch, dass ich derartige Schriften nicht umsonst übersetze.
Er nickte abermals, während er dezent in Richtung Buch zeigte.
Zwischen den letzten Seiten.
James verdiente sich während des Studiums etwas Geld mit dem Übersetzen alter Texte. Normalerweise waren seine Kunden um einiges älter und exzentrischer, als es dieser Junge war. Durch die Seiten blätternd fand James einen weißen Umschlag mit einer Telefonnummer drauf. Wer auch immer diesem Studenten seinen Namen gegeben hatte, hat keine Information ausgelassen. Er schlug das Buch vorsichtig wieder zu.
Ich melde mich, wenn ich soweit bin.
Die nachfolgenden Tage verbrachte James damit, den Worten, so eigentümlich sie auch waren, eine sinngemäße Bedeutung zuzuordnen. Die Passagen, die er übersetzen sollte, beschrieben ein Vorgehen, durch das es möglich wäre, etwas zu sehen, das dem gewöhnlichen Betrachter verborgen blieb. Als er mit dem Buch in der Tasche zu dem vereinbarten Treffpunkt kam, war es später Abend. Er hatte die Übersetzung erst vor kurzem beendet und daraufhin die Nummer angerufen, die auf dem Umschlag stand. Geoffrey stand schweigend vor dem Bibliotheksgebäude und wartete ungeduldig auf James. Dieser nickte kurz, öffnete seine Tasche und holte das Buch inklusive der Übersetzung hervor. Der Text hatte ihm einen beachtlichen Betrag eingebracht und er wusste, dass neugierige Fragen eher unangebracht waren. Sein Teil der Abmachung war somit getan und er verließ den Treffpunkt, ohne dass sie auch nur ein Wort gewechselt hatten. Müde lehnte er sich gegen einen Baum, etwas abseits des Bibliothekgeländes, und holte die Kopie der Übersetzung hervor, die er für seinen Kunden angefertigt hatte. Da er selbst Interesse an diesem Thema hegte, hatte er sich eine Abschrift für private Zwecke gemacht. Der eigentliche Ablauf des Rituals gestaltete sich einfach. Die Anrufung hingegen musste auf Relayen erfolgen, was es umso schwerer machte, denn die Schrift war geprägt durch eine äußerst ungewöhnliche Anordnung von Konsonanten. Ein kühler Wind zog auf und Motten flatterten wirr um die Lichter der Laternen, die den Campus beleuchteten. Aus Richtung der Bibliothek drangen Schreie und Gelächter zu ihm durch. James verstaute seine Unterlagen, als etwas vom Dach stürzte, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Während er sich vorsichtig dem Gebäude näherte, sah er, was dort vom Dach gefallen war. Ein zerschmetterter Körper lag unnatürlich verrenkt auf dem kalten Asphalt. James' Mageninhalt überschlug sich, als ein weiterer Körper hart neben dem ersten aufschlug. Erschrocken taumelte er nach hinten und Blätter beschriebenen Papiers fielen auf ihn herab. Schwindel überkam ihn und sein Körper fühlte sich taub an. Auf dem Asphalt vor seinen Füßen lag die Übersetzung, die er dem Studenten gegeben hatte. Erneute Übelkeit überkam ihn und nur widerwillig hob er den Kopf, um nach der Stimme zu sehen, die vom Dach des Gebäudes seinen Namen rief. Es war Geoffrey.
»James! Er kommt!«
war das Letzte, das Geoffrey sagte, ehe er sich in die Tiefe stürzte. James rannte so schnell er konnte. Er verbrannte alle Abschriften und Notizen, die ihn in irgendeiner Weise mit dem Vorfall in Verbindung bringen konnten, und verlor auch vor dem Polizisten kein einziges Wort über Geoffrey oder die anderen. Nervös stellte James die Kanne wieder zurück an ihren Platz. Dann blickte er erneut zu dem Ding, das heute früh auf seiner Türschwelle lag. Inmitten des ausgebreiteten Packpapiers befand sich Williams Buch. Doch es war nicht das Buch an sich, das ihm Angst einjagte, sondern die Worte, die er in eben diesem Buch erblickt hatte. Knock. Er kommt.